Manchmal ist das Leben nicht einfach. Aber Gott kann auf krummen Zeigen gerade schreiben. Manchmal ist es nicht einfach. Aber Gott hat es im Griff. Wir hatten ja auch in Turin, in der Gemeinde, immer wieder Schwierigkeiten und schwierige Zeiten. Gott lässt seinen Lobpreis erschauen. Letzte Woche, vor wenigen Tagen, hatten wir 30, ein Chor von 30 klassischen Musikern. Und die haben einen Abend den Gemeindesaal in einen himmlische Atmosphäre gehüllt, und morgen kommt das, oder übermorgen kommt das Ganze im staatlichen Fernsehen. Wow, freut mich riesig, ist sensationell. So, super, aber jetzt genug geschwärmt. Ja, wir haben einen guten Gott und deswegen eine gute Bibel und ein gutes Evangelium. Und wir sprechen über Gnade. Du bist heute hier, weil Gott dich liebt, weil Gott dich mag, weil er gnädig ist. Und dieses Thema der Gnade ist genial, dynamitös, wie Dynamit. Wow, gefährlich also heute Morgen. Pass auf, wenn es eben dir klopft, oder? Aber man muss Dynamit richtig einsetzen. Ich hätte ein paar Beispiele zu erzählen. Wenn man die Dynamit nicht ganz fachkundig handhabt, dann gibt es einen schwarzen Kopf, oder? Aber diese Geschichte, die lassen wir aus. Aber möge Gott uns auch Gnade schenken, dass wir wirklich das Thema der Gnade verstehen, im Sinne der Bibel ausbalanciert anwenden, dann wird es ein großer Segen sein. Und die Botschaft der Gnade ist wichtig für die kommende Erweckung, das glaube ich, ist die zentrale Botschaft. Ja, wir sprechen von Gnade. Und wenn wir von Gnade sprechen, müssen wir auch von diesem Herr sprechen, von Mose, oder? Der hat dem Volk Israel das Gesetz gegeben. Und das Herzstück dieses biblischen Gesetzes bilden die 10 Gebote, die kennen wir noch, oder? Die kennen wir. Man könnte sie als die Zusammenfassung des Gesetzes verstehen. Und wir wissen, das ist relativ aufwendig. Und auch Jesus wurde gefragt, nicht nur mit guten Absichten, aber er wurde gefragt, ja Meister, was ist denn das vornehmste Gebot? Was sind die wichtigsten Gebote? Und da hat Jesus eine Zusammenfassung gemacht, so herzlich. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Genial. Und wir müssen verstehen, dass das Gesetz in sich nicht schlecht war. Denn alles, was Gott uns gibt, ist positiv und gut, jawohl. Aber Jakobus, ein Schreiber im Neuen Testament, hat uns etwas ganz Wichtiges zu sagen und hat etwas ganz Wichtiges festgehalten im Zusammenhang mit dem Gesetz. Und da lesen wir in Jakobus 2,10, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit allen Geboten schuldig. Einfach gesagt. Mit anderen Worten, sagt er, wer ein einziges Gesetz, einen einzigen Punkt des Gesetzes nicht einhält, schafft es nicht, gerecht zu sein vor dem absolut heiligen und gerechten Gott. Und das ist ganz wichtig, dass wir das begreifen. Denn viele meinen, dass Gott schon über ihre kleinen Schwachpunkte hinwegschaut, welche sie haben, die haben wir ja alle, oder? Weil sie ja sonst ganz viele gute Sachen machen, nichts Schlechtes anstellen und auch gelernt haben, sich gut und vorbildlich zu benehmen. Aber da müssen wir aufpassen, denn die Bibel zeigt uns ganz klar, unmissverständlich, zum Beispiel im Römer 3,23, dass kein einziger Mensch mit der Natur Adams fähig ist, das ganze Gesetz zu halten und deswegen unmöglich aus eigener Kraft, aus eigener Gerechtigkeit einfach vor Gott bestehen kann und ewiges Leben erarbeiten kann. Aber Gott sei Dank leben wir im Neuen Testament. Und erklärt uns das Neue Testament, dass Gott uns das Gesetz eben nicht gegeben hat, dass wir gerettet gerettet werden oder dass wir gerecht gemacht werden zu Gott. Es erklärt uns die Aufgabe des Gesetzes. Das Gesetz hatte vielmehr die Aufgabe, uns Gottes Heiligkeit und unser riesiges Problem aufzuzeigen, dass wir mit unserer Sünde niemals vor dem absolut heiligen und gerechten Gott bestehen können. Das war die Aufgabe des Gesetzes. Und Paulus zeigt uns in Galater 3 auf, dass das Gesetz aber die wichtige Aufgabe hatte, uns ein Pädagoge zu sein. Ein Lehrmeister zu sein, wie andere Übersetzungen. Ein Lehrmeister, der uns in die liebenden Arme von Christus führt. Und somit wurde dem Mensch das Gesetz gegeben, um uns die Diagnose zu stellen in Römer 3, 23, wie das dort beschrieben ist, dass wir alle Sünder sind. Warst du auch mal beim Arzt und der schaut, was da nicht ganz stimmt? Das ist die Idee des Gesetzes. Uns die Diagnose zu stellen, wir schaffen es nicht. Aber eben im Moment, wo ich durch das Gesetz erkenne, dass ich vor Gott schuldig bin, zeigt uns dann das Evangelium die Lösung für unsere Sünde, die uns von Gott trennt. Nämlich, dass Jesus, der Sohn Gottes, stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist. Und indem Jesus den Preis für unsere Strafe durch seinen Tod bezahlt hat, können alle unsere Sünden vergeben werden. Also Gott sei Dank zeigt uns das Gesetz auf, wo wir falsch liegen, aber eben das Evangelium treibt uns in die liebenden Arme des himmlischen Vaters. Und jetzt ist die Frage, was müssen wir leisten? Was müssen wir tun, dass wir ganz persönlich dieses Evangelium für uns, dass es rechtskräftig wird? Das Einzige, was wir tun müssen, ist zu glauben, ist unsere Sünde einzugestehen und ihn um Vergebung unserer Schuld bitten. Paulus hat uns Folgendes gesagt in Epheser 2,8. Denn aus Gnade, man könnte auch übersetzen, aus unverdientem Wohlwollen seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Verstehen wir Gottes Anteil daran und unseren Anteil? Unser Anteil ist so klein, einfach glauben und sagen, Jesus, jawohl, ich habe versagt, ich habe das Ziel verfehlt, aber du bringst mich ins Schwarze, Halleluja. Gnade, was für ein wunderbares Wort. Das Wort Gnade kann man auch mit den Worten unverdiente Gunst, unverdientes Wohlwollen beschreiben. Gott will, dass es dir gut geht. Gott will dir unverdiente Gunst schenken. Und so offenbart die Gnade den Charakter von Gott und seine Liebe, die er dem bedürftigen Menschen gegenüber hat. Und bedürftig sind wir alle, stimmt das? Wow. Und wenn wir einen Vergleich wagen müssen oder möchten nach diesen Überlegungen, können wir sagen, alle Religionen der Welt zeigen dem Menschen auf, was der Mensch für Gott tun muss, für Gott leisten muss, um vor ihm Wohlgefallen zu bekommen. Und im krassen Gegensatz dazu zeigt uns das Evangelium, was Gott für den Menschen in seiner Gnade bereits getan hat und immer noch tun will. Wow! Verstehen wir diesen Gegensatz? It's mind-blowing, Halleluja. Nun ist es ganz wichtig zu verstehen, dass die Bibel nicht nur von der Gnade spricht, welche wir nötig haben für unsere Erlösung. Nein, sie spricht auch sehr viel von der Gnade, von diesem unverdienten Wohlwollen Gottes, aus der wir jeden Tag leben sollen, leben dürfen und leben können. Die Gnade soll das Fundament sein eines Menschen, der Jesus kennengelernt hat. NGÜ Römer 5,2 drückt das so exquisit aus. Durch Jesus haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, zu der unverdienten Gunst bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Jetzt beginnt es erst. Jetzt hat es erst angefangen, oder? Und da könnten wir das Ganze so verdeutschen. Aus der Gnade, aus dieser unverdienten Gunst Gottes zu leben, bedeutet sich einzig auf und allein auf die Verdienste von Jesus Christus sich zu stellen. Es geht nicht mehr darum, was du kannst und du machst und wie gut du bist. Es geht darum, was er für dich getan hat. Zweitens, aus der Gnade zu leben bedeutet, unsere Beziehung zu Gott auf das auszurichten, was er für uns macht, nicht was wir für ihn leisten können. Auf den Punkt gebracht, Punkt 3, aus der Kraft, aus den Ressourcen, was für ein wunderbares Wort, Kapital, Vorrat, aus dem Vorrat, aus dem Kapital zu leben, die er uns in seiner Gnade jeden Tag neu darreichen möchte. Es hat hier noch Platz. Gottes Wunsch ist es also, dass wir dankbar und frei aus dem leben, was Gott uns immer wieder darreicht und anbietet. Gnade und unverdiente Gunst ist deswegen keine eigentliche Doktrine, keine eigentliche Lehre, sondern sie ist ein Lebensstil, ein genialer Lebensstil, ein Fundament, auf das wir unser Leben aufbauen können. Wow. Einige Christen denken, dass Gott sie nur dann gebrauchen kann, wenn sie alles so im Griff haben, wenigstens fast im Griff haben, und ihr Verhalten ein bestimmtes Niveau erreicht hat. Aber rufen wir uns einmal in Erinnerung, wie der Vater in der Geschichte mit dem verlorenen Sohn, seinem abtrünnigen Sohn, begegnet ist. Hat sich der Vater dem verlorenen Sohn vielleicht deswegen angenommen, weil er eine belohnenswerte Leistung vollbracht hat? Hat er ihm den Siegelring gegeben, um die Geschäfte des Vaters wieder zu führen, weil er etwas Gutes gemacht hat? Nein, der Vater hat den Sohn angenommen, weil der verlorene Sohn sich am Schluss vor ihm gebeugt hat und seine Schuld und seine Abhängigkeit bewusst bezeugt hat. Und das hat die Wende gebracht in seinem kaputten Leben, weil der Sohn die Gnade, die unverdiente Gunst, das unverdiente Wohlwollen des Vaters für sich ganz persönlich in Anspruch genommen hatte und zurück in seine Arme gelaufen ist. Das war ein cooles Feeling, oder? Wow! Anstatt Schelte zu bekommen, anstatt Ablehnung zu erhalten, macht das erste Mal etwas, beweist das erste Mal, was kannst, umarmt ihn den Vater. What a good father, hallelujah. Dann denken einige Christen, dass der Teufel nur dann von ihnen flieht, wenn sie geistlich gut drauf sind oder bald perfekt. Was für eine Illusion. Wir werden nie perfekt werden auf dieser Erde, oder? Und ich sage dir, der Teufel wird niemals von dir weggehen, weil du es verdient hast. Oder weil du perfekt wärst, sondern einzig und allein, weil Jesus aus Gnade, aus unverdientem Wohlwollen in dir Wohnung genommen hat durch den Heiligen Geist. Das hat mit dir nichts zu tun. Es ist seine Gnade, seine Gerechtigkeit, die Jesus dir schenkt. Und so hält Gott nicht Ausschau nach perfekten Menschen, aber hält Ausschau nach Menschen, die Gott sehen und seine Gnade verstehen, die Gott sehen als ein Gott, der uns das geben will, was wir selber nicht machen können. Gott sucht nicht Perfektion, aber Menschen, die in Ehren mit einem Glauben an einen gnädigen und so liebevollen Gott. Und das geht es. Dann kommen wir zu unserem Thema. So ist es auch Gottes Plan für uns, dass wir nicht krank sind, weil Heilung in dem Bund des Neuen Testamentes unmissverständlich mit inbegriffen ist. Das Ente umfasst ein All-Inclusive-Angebot. Vivian könnte uns erzählen, was das heißt, oder? Wenn du ein All-Inclusive-Angebot bekommen hast, Hotelferien mit Strand und Baden, Saunen, weißt du was, und Frühstück, und du verhungerst fast in dieser Woche, dann bist du selber schuld. Es ist ein All-Inclusive-Angebot und wir müssen es Himmels willen annehmen. Und es ist leider so, dass viele Christen ein Gottesbild haben, dass sie doch tatsächlich glauben, dass Gott ihnen Krankheit sendet, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Aber Jesus sagt, dass Gott ein herzensguter Vater ist. Wir haben in der LG das letzte Mal darüber ausgetauscht. Und dass wir menschlichen Väter im Gegensatz zu ihm als böse erscheinen. So krass ist der Gegensatz, oder? Und da möchte ich doch behaupten, dass wir hier in diesem Raum wohl kaum einen Vater finden, der seinem Kind willentlich und gerne eine Krankheit auferlegen möchte, damit es eine gehörige Lektion lernt, oder? Ist jemand hier? Non ci credo, eh? Aber ganz bestimmt diszipliniert Gott dich nicht, indem er dir Krankheiten oder Unfälle schickt. Jesus sagt in Matthäus 7,11, dass unser himmlischer Vater leidenschaftlich gut ist. Oh, Amen. Mindestens so viel müsste ich haben, oder? Er ist leidenschaftlich gut. Und er möchte für dich nur das Allerbeste, auch wenn du seine Wege nicht immer ganz verstehen kannst. Solltest du wirklich glauben, dass Gott dir Krankheiten auferlegt, um dir eine gehörige Lektion zu erteilen. Wenn du das wirklich glaubst, dann pass einfach ja auf, dass du nie Medikamente schluckst oder zum Arzt gehst, sonst würdest du nämlich gegen den Willen Gottes arbeiten, wenn du durch diese Dinge Heilung suchst, oder? Ist klar. Hey, nee. Dein himmlischer Papi ist gut und nur gut. Und Jesus hat das Herz des Vaters offenbart. Wenn wir den Dienst von Jesus studieren, erkennen wir zweifellos auch die Liebe und die guten Absichten, die er zu allen Menschen hat. Was hat Jesus gemacht, wenn er eine kranke Person gesehen hat? Er ist auf sie zugegangen und wir lesen unzählige Male, dass er sie berührt hat oder ein Wort gesprochen hat. Er hat sie geheilt. Markus 3,10, da steht zum Beispiel, weil er nämlich so viele heilte, drängten sich alle, die einen Leiden hatten, an ihn heran, um ihn zu berühren. Wieso wollten sie zu ihm gehen? Nicht, weil sie Angst hatten. Oh, ja, nicht zu nahe. Sondern sie haben gesagt, wenn ich nur den Saum seines Gewandes packe, dann werde ich geheilt. Oder hast du je gelesen, dass Jesus auf eine gesunde Person zugegangen ist und ihr gesagt hat, ich möchte dir eine saftige Lektion von Demut und Geduld verpassen. Empfange eine Portion Lepra. Nein und nochmals nein. Was ist geschehen, als Jesus seine Not gesehen hat von uns Menschen? Nehmen wir die Situation mit dieser hungrigen Menge. Es waren ein paar Tausend. Und dieser Knabe mit den 5 Broten und den 2 Fischen war auch noch hier. Hat Jesus diesen Lunch dieses Jungen genommen und vor den Augen der hungrigen Menschenmenge genüssig verzehrt und ihnen gesagt, hört hiermit erteile ich euch eine Lektion des Verzichtens und der Armut. Nein, jawohl, Philipp, genau so war's. Nee, Jesus hat die Lebensmittel vermehrt, weil die Leute Hunger hatten. Und Gott ist ein Menschenfreund. Und so hat er diese Tausende von Menschen satt gemacht. Wow. So ist unser Jesus. So ist unser El Shaddai, der Gott der Fülle, der Gott, der mehr als genug ist. Das ist sein Stil. Und das bleibt sein Stil. Und das wird sich auch nicht ändern. Halleluja. Und ich möchte dir sagen, dein himmlischer Papa möchte dich segnen. Er möchte dich überreichlich beschenken. dass du auch noch anderen von diesem Segen austeilen kannst. Wow. Wie gesagt, Heilung für Seele, Leib und Geist ist ganz unmissverständlich im Paket des Erlösungswerkes mit enthalten. Aber jetzt ist ganz wichtig, nach diesem Aufbau, dass wir verstehen, genauso wie wir die Erlösung nicht verdienen können, bekommst du auch Heilung niemals aufgrund von gesetzlicher Leistung oder Anstrengungen oder Gebeten oder weiß nicht was. Du kannst dir die Heilung auch nicht verdienen, weil Gott ein Gott der Gnade ist. Gott will dir aber Heilung schenken, das schon eingepackt ist in diesem All-Inclusive-Angebot. Er will es dir schenken aus Gnade. Gott sei Dank leben wir nicht mehr unter dem Gesetz, oder? Sondern unter dem Bund der Gnade. Und Gnade hat eine andere Sprache als das Gesetz. Das bräuchte jetzt ein bisschen länger, um das auszuführen. Die Sprache des Gesetzes des Alten Testamentes könnte man vereinfacht etwa so darstellen. Tu das, erbringe diese Leistung und dann wirst du leben. Du machst, du tust und dann wirst du leben. Und die Sprache der Gnade lautet aber ganz anders. Was soll ich für dich tun, sagt Gott. Und nun ist es höchst spannend, dass Jesus zum Beispiel in Markus 10, 46, wo uns von der Heilung des blinden Bartimäus berichtet wird, genau diese Sprache der Gnade verwendet hat. Hört euch das mal an. Und sie kommen nach Jericho, diese wunderbare Palmenstadt. Und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, da saß ein Sohn des Timäus, Bartimäus, der Blinde, am Weg und er bettelte. Und als er hörte, dass Jesus der Nazarener war, begann er zu rufen und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und es geboten ihm viele, da kommen die Religiösen auf den Dampfer. Hä? Er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Ja, Halleluja. Und was hat Jesus gemacht? Und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Gott ruft auch dich heute Morgen. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Gebero, hey, was willst du, dass ich dir tun soll? Und der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, so ein herrlich schöner Ausdruck, keine Zeit zum das behandeln, dass ich sehend werde. Und da sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Jesus hat den Bartimäus gefragt, was kann ich für dich tun? Und dieser Blinde hatte ganz offensichtlich Glauben, dass Jesus ihn heilen konnte, oder? Sonst hätte er nicht so geschrien wie am Spieß, oder? Der hat gesagt, jetzt oder nie. Jetzt kommt Jesus. Oh, ich ergreife ihn. Und eigentlich war es ja völlig klar, dass er gerne hätte wieder sehen können. Stellen wir uns das mal vor. Und trotzdem hat Jesus ihm diese liebevolle Frage gestellt. Und Jesus wollte, dass Bartimäus seine Not, sein Bedürfnis aussprechen würde. Dass er seine Bereitschaft, sich von Gott abhängig zu machen, deklarieren würde. Und so offenbart diese Frage von Jesus, was willst du, dass ich dir tun soll? Einerseits sein Herz, das bereit war zu geben. Und andererseits, wie wichtig das Bitten ist, um empfangen zu können. Der Segen, den Gott für uns bereit hat, kann blockiert werden, wenn wir stolz sind. Wenn wir die Meinung haben, es selber erschaffen zu können, erkrampfen zu können, es verdienen zu können sogar, uns es erarbeiten zu können. Gott möchte uns als ein liebender himmlischer Daddy segnen und für unsere täglichen Bedürfnisse aufkommen und uns in unseren spezifischen Situationen begegnen. Und wir sind bedürftig, wir Menschen, oder? Manchmal brauchen wir Heilung, manchmal brauchen wir neue Kraft, manchmal brauchen wir Kraft, um eine Versuchung zu überwinden, vielleicht eine Versorgung, die wir zum Leben brauchen. Aber nicht selten beklagen wir uns oder suchen eigene Lösungen, versuchen selber zu schaffen, anstatt uns an den Gott der Gnaden zu wenden. Ja, die Gnade setzt voraus, dass wir uns von Jesus abhängig machen, dass wir ihn um die Dinge bitten, die uns fehlen, die wir so dringend nötig haben. Und die Bibel offenbart, dass Gnade und das Gebet, respektive das Bitten, Hand in Hand laufen müssen. Je mehr wir aber verstehen, dass Gott für uns gerne gute Dinge in unserem Leben freisetzen möchte, desto mehr wächst in uns die Bereitschaft, ihn darum zu bitten. Die Bibel ist genial. In Zacharia, einem kleinen Prophet des Alten Testamentes, lesen wir in Zacharia 12,10. Aber über das Haus Davids und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Das Volk war da in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Wow! Wer aus der Gnade lebt, richtet seinen Blick auf Gott. Wer aber getrieben ist, das Gesetz zu erfüllen, schaut auf sich selbst, schaut auf seine eigenen Fähigkeiten, seine eigenen Ressourcen, auf seine eigene Kraft und Reife. Wer versucht, das Gesetz zu erfüllen, versucht mit seiner eigenen Leistung bei Gott zu punkten. Aber da kommt die gute Botschaft des Evangeliums. Jesus hat durch sein Sterben am Kreuz bereits alles erfüllt, alles geleistet, damit du die vollumfängliche Gunst Gottes und seinen Segen empfangen kannst. Jesus hat am Kreuz die Punktkarte all deiner Versagen, all deiner Unzulänglichkeiten ganz vollgemacht. Es ist vollbracht. Du kannst nichts mehr dazu tun. Es ist bezahlt. Finito! Wow! Jesus hat für dich gepunktet. Vollumfänglich! Wow! Wie wurde die Heilung des blinden Bartimäus ausgelöst? Sie wurde ausgelöst, indem er auf Jesus zugegangen ist. Er hat sich entschieden, in seine Gegenwart zu kommen. Und schon bald hat er diese wunderbaren Worte der Gnade gehört. Was liest du, dass ich dir tun kann? Wow. Und so sagte Jesus heute Morgen, verharre nicht in deinem Kummer, verharre nicht in deiner Sorge. Steh auf, rede mit ihm, suche seine Gegenwart. Sag ihm, was du brauchst. Der Jakobus sagt in seinem Brief im 4. Kapitel, im 2. Vers, ihr streitet, ihr kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Sehen wir, ganz einen klitzekleinen Teil haben wir dazu tun. Hebräer 11,6 sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Und da kommt einer der wichtigsten Schlusssätze von heute. Glaube und Gnade arbeiten immer zusammen. Der Abraham hat auch mal aus Gott eine Bitte gebracht, oder? Er möchte gerne einen Sohn haben. Und Gott hat ihm gesagt, ja, bisschen Geduld, du bekommst deinen Sohn, oder? Aber der Abraham war so ähnlich alt wie wir gestrickt, oder? Irgendwie hat er gemerkt, die Sarah ist alt, langsam runzig und unfruchtbar. Ja Gott, dann helfe ich dir halt ein bisschen, oder? Wir sind schon manchmal ein bisschen begrenzt, oder? Dem Schöpfer Himmels und der Erde helfen zu wollen. Halleluja. Ja, und da wurde dann von der Hagar, der Magd Sarahs, Ismael geboren. Aber das war leider nicht Gottes Idee. Und deswegen sind ganz viele Probleme dann in sein Leben gekommen, die wir heute noch in den Zeitungen lesen, oder? Und nicht selten suchen wir aus unserer eigenen Kraft, aus unserer eigenen Leistung, Gottes Verheißungen zu erfüllen, anstatt auf sein Eingreifen zu warten, anstatt ihn um seine Hilfe zu bitten. Und wenn Gott es manchmal zulässt, dass wir uns in der Wüste oder in der Not befinden, und das erleben wir immer wieder auf unserer Erdenleben da, dann geschieht das vielleicht darum, damit unser Glaube und unser Vertrauen auch ein bisschen auf die Probe gestellt werden, dass wir diesen Gott kennenlernen. Und vergessen wir nie, dass wir hier auf dieser Erde nur Pilger sind, auf einem ganz, 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 ganz kurzen Weg hin zu der unendlich langen Ewigkeit. Und da kann es vorkommen, dass Gott in seiner Größe, Allmacht, Souveränität uns in der Vorbereitung auf diese Ewigkeit manchmal durch gewisse Prozesse führt, die für uns zuerst unangenehm scheinen. Und diese Prozesse, versuch sie nie zu erklären mit unserem Spatzenhirn, oder? Diese Prozesse können und müssen wir nicht immer verstehen. Und ich meinte, wir dürfen, wir sollen an Gottes klaren Verheißungen über seinen Willen, Menschen heilen zu wollen, festhalten bis aufs Alleräußerste. Auch wenn manchmal die Heilung ausbleibt. Jesus hat uns den Auftrag gegeben, für kranke Menschen zu beten. Das ist unsere Aufgabe. Und es ist seine Aufgabe, die Menschen zu heilen. Das ist nicht mehr mein Job. Aber wehe, wenn ich meinen ersten Teil nicht tue, oder? Wow. Bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Die Bibel sagt uns, dass unser Gott nicht der Gott des Gesetzes ist, der unerfüllbare Forderungen an uns stellt. Er ist nicht der Gott allen Gesetzes. Aber in Petrus, 1. Petrus 5,10, wird er vielmehr als Gott aller Gnade bezeichnet. So einen schönen Ausdruck. Er ist der Gott aller Gnade. Wow. Der Gott aller Gnade, der unser Leben und Vergebung schenken möchte, der uns mit Gutem überhäufen möchte, der ein Verlangen hat, dass wir mit ihm in Beziehung stehen, dass er unsere Bitten erhören kann. Und viele Gläubige leben in einer geistlichen Niederlage, weil sie sich selber immer wieder abmühen, weil sie versuchen, durch Leistung, durch Gesetzesgehorsam Segen zu empfangen. Sie haben noch nicht ganz verstanden, dass Jesus durch seine Gnadenwerk am Kreuz schon alles vollbracht hat, alles gepunktet hat. Wir müssen es nur noch im Glauben abholen. Und so ist die Gnade die Grundlage für das übernatürliche Eingreifen Gottes in und durch unser Leben. Und jetzt, wenn du begreifst, dass Gott dir in seiner Gnade so vieles schenken möchte, obwohl du eigentlich etwas ganz anderes verdient hast. Was geschieht dann? Dann geschieht etwas in deinem Herzen. Dann wird sich dein Herz in ihn verlieben. Amen. Wenn du wirklich checkst, dass er dir so vieles gibt, das du nicht verdient hast, dann laufen gewisse Mechanismen ab, wunderbare Mechanismen ab. Dann hast du das Verlangen, dem anderen zu danken, den anderen zu suchen, in seiner Gegenwart zu stehen, mit ihm Zeit zu verbringen. Erfahrene Liebe möchte die Liebe aus Freude erwidern. Amen. Wenn du erlebst und checkst, wie gut er zu uns ist, wie viel er dir schenkt, dass du nichts verdient hast, dann möchtest du ihn besser kennenlernen. Und wenn du begreifst, was Gott in dir in seiner Gnade alles schenken will, dann verliert auch das Bitten um seinen Segen oder um seine Berührung oder Heilung auch den Geschmack der Leistung. Im Gegenteil, es ist eine Freude, ihm zu danken. Dann wirst du vielmehr überwältigt werden von der Erkenntnis, was für ein gewaltiges Vorrecht es doch ist, jederzeit Audienz beim König der Könige haben zu können, der gerne aussteigen möchte nach seinem königlichen Überfluss. Kommen wir zum Schluss. Wer kann am meisten Berührungen der Gnade von Gott erwarten? Es sind Menschen, die sich ihrer Not und Bedürftigkeit bewusst sind. Es sind Menschen, die vor ihm kapitulieren. Voraussetzung, dass Gott uns fügen und beschenken kann, ist, dass wir leer sind. Unser Problem ist nicht, dass wir zu schwach wären, sondern dass wir zu stark sind. Wir vertrauen viel zu stark auf uns selbst. Und Gott kann diejenigen nicht fügen, die voll sind, nur diejenigen, die leer sind. Ich sage dir etwas ganz Wichtiges. Die Gnade ist niemals größer als deine Not. Römer 5,20 sagt sogar, dass die Gnade, die unverdiente Gunst Gottes, sogar größer ist als die Sünde. Sogar größer als die Sünde ist die Gnade. Ich sage euch, das steht wirklich in der Bibel. Hä? Römer 5,20. Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkt, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Die Gnade ist größer als all deine Schuld. Die Gnade Gottes ist größer als all deine Probleme. Halleluja! Und so ist die Gnade immer größer als jede Not, ob geistig oder materiell oder natürlich. Und diese Gnade ist Gottes Geschenk an dich heute Morgen. Ich möchte dir etwas sagen. Die Gnade funktioniert am besten in der Wüste. Sie führt zur Ruhe. Jeremia 31 spricht wieder zum Volk in einer ganz, ganz schwierigen Situation. So spricht der Herr. Das Volk, das dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden. Wo? In der Wüste. Dort waren sie gelandet. Israel zieht hin zu seiner Ruhe. Was hat es in der Wüste? Nichts. Gerade wenn du anstehst, eben wenn all deine eigenen Ressourcen aufgebraucht sind, gerade dann kannst du an seiner Quelle trinken und ich sage dir, seine Quelle hat genug frisches Wasser auch für dich. Halleluja! Und deswegen kommen wir zum Schluss, Hebräer 4,16. Zu dieser Erkenntnis des Hebräerschreibers. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Die Gnade ist dann da, wenn du Hilfe brauchst, wenn du anstehst. Dann hast du gewesen. Es heißt nicht, komm zum Thron der eigenen Verdienste. Es heißt, komm zum Thron der Gnade. Halleluja. Und wir werden gleich beten. Vielleicht klagt dich der Teufel an. Er wird auch Ankläger der Brüder genannt. Vielleicht sagt er dir heute Morgen, der Teufel, du Elender, du schwacher Versager, sieh dein Leben an, du verdienst keine Hilfe von Gott. Und wenn das heute Morgen der Fall ist, dann sag ihm wenigstens für einmal, ja, du hast recht. Ich verdiene überhaupt nichts. Aber Gott möchte es mir geben auf der Grundlage seiner Gnade. Du musst nicht mit dem Teufel diskutieren. Aber lass ihm ja nicht das letzte Wort. Das hat Jesus auch so gemacht. Du kannst nichts verdienen. Deine Heilung kannst du nicht verdienen. Deine Not kannst du nicht erarbeiten vor Gott. Aber Gott möchte dir begegnen auf der Grundlage seiner Gnade. Und wenn du wie Bartimäus zu Jesus kommst und vor ihm kapitulierst, wird er dich fragen, was kann ich für dich tun heute Morgen? Wie darf ich dich segnen? Denn ich habe schon alles verbracht durch meinen Tod am Kreuz. Das Gesetz schenkt dir immer Schuldgefühle. Und die Gnade Gottes gibt dir das wunderbare Gefühl, geliebt zu sein. Wow! Was für eine wunderbare Botschaft. Jesus steht vor dir und fragt, Sohn, Tochter, was darf ich für dich tun? Herr, wir möchten dir danken von ganzem Herzen, dass wir etwas bisserig gespürt haben von deiner großen Liebe, von deinem Charakter. Du bist so anders als wir Menschen. Dein Herz ist so anders als unsere Prägung in dieser westlichen Welt. Wir sind auf Leistung getrimmt und kommen dann ansehen und mehr Lohn, wenn wir etwas leisten und schuften. Aber du kommst zu uns und du gibst uns oder willst uns geben all das, was wir nie erarbeitet haben und nie erarbeiten können. Und wir möchten dir danken, Jesus, dass wir mit leeren Händen kommen können und nicht von dir einen verachtetlichen Blick empfangen, sondern einen Blick der Liebe und der Annahme. Danke, Jesus, für das, was du für uns am Kreuz gemacht hast. Es ist alles vollbracht für dich. Gott möchte Menschen heute segnen, die zu ihm kommen und die ihm sagen, ja, ich brauche dich. Und das Liebste, das Beste, das Gott dir geben möchte heute Morgen, ist, dass du wieder in eine liebende Beziehung kommen kannst mit dem Schöpfer Himmels und der Erde. Und das geht ganz einfach, indem du Jesus Christus als dein persönlicher Herr und Erlöser annimmst. Indem du ihm vor ihm kapitulierst und sagst, Jesus, vergib mir meine Schuld. Ich erkenne, dass ich vor dir nicht gerade bin, dass ich krumm bin. Ich habe Sünden, aber du bist für mich gestorben. Vergib mir. Und wo du heute Morgen an dem Punkt bist und sagst, Jesus, jawohl, ich kapituliere vor dir. Ich gebe dir mein Leben und danke dir, dass du mir all den Scherbenhaufen vergibst, mich annimmst, mich in die Arme nimmst wie den verlorenen Sohn und mir ein neues Leben schenkst. Wenn du heute so an diesem Punkt stehst, und das von Gott erbittet, wird er dich in seine liebende Arme nehmen, der himmlische Vater. Und er wird dir zeigen, wie sehr er dir liebt. Und du wirst erleben, wie dein neues Leben transformiert wird, weil du wieder angeschlossen wirst an der himmlischen Quelle des Lebens. Halleluja. Und so stehen wir für Gott. Und ich darf jetzt bitten, dass all die Gebetshelfer nach vorne kommen, die wir einfach rekrutiert haben, gleich jetzt, komm doch nach vorne. Und wenn du ein Anliegen hast heute Morgen, wenn du sagst, ja, hier oder dort stehe ich an, dann darfst du kommen und es werden Menschen für dich einfach beten. Wir beten nicht stundenlang, wir beten kurz im Glauben und möchten einfach beim himmlischen Papi abholen gehen, abholen kommen, wow. Wir werden in dieser Zeit ein bisschen Musik laufen lassen, Sandra wird mit der Flöte wunderbar ein bisschen dazu spielen. Und wir möchten einfach in dieser Atmosphäre des Empfangens bleiben. Wir werden nicht stundenlang jetzt beten. Aber ich möchte doch bitten, dass in diesen nächsten paar Minuten, wo wir für Menschen einstehen, dass auch diejenigen, die kein Anliegen haben, dass sie doch einfach am Platz bleibt und doch mitbetet und mit unterstützt. Wir möchten hier eine Atmosphäre haben, wo der Himmel und die Erde sich berühren. Amen. Und freu dich, wenn es dir so gut geht, dass du kein Anliegen hast. Aber dann bete für Menschen, die nach vorne kommen. Und sag ihnen, himmlischer Papi, berühre ihn gerade jetzt. Wenn du ein Anliegen hast, dann komme doch einfach jetzt nach vorne. Und es wird für euch gebetet werden. Halleluja.